Danke, Julia. Ich bin der John, das ist meine Frau Janelle. Wir sind im Leitungsteam und freuen uns sehr, hier heute da zu stehen. Falls ihr neu bei uns seid, herzlich willkommen. Nächste Woche, wie gesagt, werden wir ein bisschen berichten von der EN-Weltkonferenz in Florida. Das war eine gesegnete Zeit, eine gewaltige Zeit. Und also Janelle, was meinst du, ich sehe vor mir lauter Kinder heute?
Ah ja, das stimmt. Eine Menge.
Wir sind eigentlich alle Kinder Gottes, oder? Und ich möchte auch wie ein Kind mit Begeisterung dastehen. Ich möchte mit Neugier dastehen, was jetzt herauskommt von mir und von Janelle. Ich möchte dastehen mit viel Kraft und Energie wie ein kleines Kind.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Teil unseres heutigen Themas. Das ist über kindlicher Glaube. Und ja, schauen wir mal. Erstmal möchte ich euch ein bisschen berichten. Nach der EN-Konferenz in Florida hatten wir die Gelegenheit, in einen Vergnügungspark zu gehen. Der heißt SeaWorld. Es gibt viele Attraktionen, also man kann sich austoben, aber die Highlights sind natürlich die Achterbahnfahrten.
Wenigstens für unsere Kinder.
Ja, also wir hatten unseren ältesten Sohn John auch mit dabei gehabt. Und natürlich war das ganz seins. Wir sind auch mitgefahren. Ja. Man wartet in der Warteschlange und als Erwachsener denkt man schon, ja, was passiert denn mir jetzt? In diesem sitzt man drauf in den Sitz und wird angefesselt. Das ist, ich kann das vorstellen, wie ein Folter. Stuhl aus dem Mittelalter oder sowas. Also die Beine werden angekettet, alles oben ja, festgemacht. Dann wird der Sitz nach vorne gekippt. Und du fliegst dann mehrere Minuten durch die Luft und betest, dass du wieder heil am Ende rauskommst.
Und dass alle und das, Körperteile sich befinden, wo sie befinden sollen.
Ja. Also man braucht eigentlich einen großen Glauben, um überhaupt auf das Ding einzusteigen. Aber meint ihr, dass ein Kleinkind da Sorgen macht? Der hat schon ein riesiger Glaube und wird sofort einsteigen. Als Erwachsene denkt man, sind die Schrauben fest? Wurde eine Sicherheitskontrolle durchgeführt? Und so weiter. Aber Kinder machen viel weniger Sorgen und haben halt einen großen Glauben. Und das wäre unser Predigtthema für heute, kindlicher Glauben oder Kind sein. Ich möchte erstmal aus der Bibel eine Passage vorlesen aus Matthäus 18. Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist der Größte im Himmelreich? Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Dann sagte er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Also das wäre eine wichtige Botschaft von Gott, weil es nicht nur in Matthäus erscheint, sondern auch in Markus und in Lukas, also dreimal. Noch dazu würde man denken, dass Wort Glaube oder Glauben auch sehr wichtig ist. Und tatsächlich erscheint das Wort 247 Mal in der Bibel. Aber dagegen wisst ihr, wie oft Kind oder Kinder erscheint oder vorkommt.
Mehr oder weniger?
Weniger. Viel mehr, fast vierfach. 1026 Mal. Also 247 für Glaube, 1026 für Kind. Das, man kann da sehen, wie wichtig Kind oder Kind sein, Kinder ist in der Bibel. Jesus hieß die Kinder willkommen, weil die Kinder eine Art von Glaube und Vertrauen haben, die nötig ist, um in das Reich Gottes zu gelangen. Er sagt es klar und deutlich, wenn wir nicht wie die Kinder werden, dann werden wir nie ins Himmelreich kommen. Aber was bedeutet das für uns Erwachsenen?
Genau. Was könnte Gott überhaupt damit meinen? Er spricht natürlich nicht von unserem äußerlichen Zustand. Ich meine wirklich, wie soll diese alte Frau wieder Kind werden? Gott meint, was nicht außen zu sehen ist, sondern unser Innerste. Er spricht von unser Herz, unsere Seele, ja, und was unser Zustand in uns ist. Wenn wir Menschen von Reife sprechen, wir reden von jemandem, der beide Füße auf dem Boden hat, der jetzt nicht mehr bei seinen Eltern lebt, der selbstständig ist, selbstsicher, hat sein eigenes Einkommen, er ist nicht abhängig auf seine Eltern oder irgendjemand. Da sagt man, wow, der ist reif. Aber göttliche Reife ist das komplette Gegenteil davon. Göttliche Reife bedeutet, nicht selbstständig zu sein. Es bedeutet, komplett, hundertprozentig auf Gott zu verlassen. Und dass wir abhängig sind von unserem Vater. Galaterbrief 4, 5 bis 7 sagt, Gott sandte ihn, Jesus, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes frei zu kaufen, als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern ihr seid Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Wenn wir für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden, dann werden wir zu seinen Kindern. Und auch alles, was dazu gehört, gehört uns. Aber Kind sein, wie soll das überhaupt aussehen? In den letzten 15 Jahren habe ich mit Hunderten von Kindern gearbeitet, im Theater oder in der Musikschule. Und John und ich, besonders in den letzten 5 Jahren im Kinderdienst, haben ein bisschen erlebt, von wie die Kinder sind. Plus haben wir auch selbst Kinder. Und über die Jahre haben wir bemerkt, es gibt bestimmte Merkmale, die Kinder haben. Und besonders heraussticht sind 4 Merkmale dieser Kinder.
John? So, im schnellen Durchgang, die Nummer 1, Neugier. Ein kleines Kind nimmt alles in der Umgebung wahr. Es möchte immer neue Sachen ausprobieren und Neues erleben und fragt ständig, wie, was, warum. Es nimmt neue Informationen auf wie ein Schwamm. Nummer 2, Risikofreude. Ein Kind macht alles, was es sieht, nach. Kleinkinder würden nie laufen lernen, wenn sie kein Risiko eingehen würden. Aber oft erkennen sie die Gefahr nicht, weil die Eltern immer da sind, um sie zu beschützen. Sie leben nur für den Moment und machen, was ihnen spontan einfällt.
Und Nummer 3, Glaube. Kinder glauben alles, was wir als Eltern sagen. Sie nehmen uns komplett beim Wort und sie vertrauen uns komplett. Ein Beispiel möchte ich euch geben, eine kleine Geschichte für meinen Sohn Justin. Er war sogar älter und das war neulich, vielleicht vor ein paar Jahren. Aber es ist interessant, dass Justin immer noch glaubte, was ich ihm sagte. Und ab und zu mal...
Sollte er nicht glauben, was er...
Ja, eigentlich schon. Also... Eines Abends gönnte ich mich eine Gesichtsmaske, damit ich schön aussehe. Und es war so eine Abziehmaske, der sich trocknet und man zieht es ab. Und Justin fragte mich, was ich im Gesicht hatte. Ich habe ihm erzählt, es sei eine Gesichtsmaske. Dann habe ich gedacht, ich mache einen kleinen Witz. Und dann erzählte ihm, ja, das ist so eine Maske, der sich abtrocknet, damit ich eine neue Haut bekomme. Wenn ich es abziehe, ziehe ich sogar die alte Haut ab, damit eine neue Haut wachsen kann. Ganz neugierig folgte Justin mich ins Bad, um das zu sehen. Ich reißte alle meine Schauspiel-Theaterkunst zusammen und mit ganz schmerzvollen Geräuschen ziehte ich diese Maske von meiner Haut ab. Und Justin schaute mich an, tut es wirklich weh? Ja, es tut so weh. Und Justin hat, aber hör auf, das sollst du nicht machen dann. Natürlich erzählte ich ihm, dass ein Witz war. Aber mein Punkt ist auch, als er älter wurde, nur weil ich seine Mutter bin, nahm er mir bei Wort und glaubte alles, was ich sagte.
Nummer 4, Abhängigkeit. Das ist unser John übrigens. Als Babys sind Kinder ganz abhängig von den Eltern. Also sie verlassen sich komplett auf uns für alles. Wenn wir sie nicht füttern, bekleiden und die Windel wechseln würden, werden sie ausgeliefert. Also sie sind komplett auf uns fixiert und abhängig. Übrigens, komplett abhängig sollen wir auch von Gott sein, oder? Aus Erwachsenen. Also wir haben die vier Merkmale im schnellen Durchgang erwähnt. Und jetzt möchten wir die nochmal anschauen, aber dieses Mal, was es bedeutet für als Erwachsene, als ein Kind Gottes zu sein. Also nochmal die Nummer 1, Neugier. Wir haben gesagt, dass Kinder sehr neugierig sind und die stellen viele Fragen und hungern nach Wissen. Die möchten immer was Neues lernen. Und als Erwachsene sollen wir auch neugierig sein. Wir sollen auch viele Fragen stellen. Und dadurch setzen wir eigentlich unsere Glaube in Bewegung. Wir sollen unsere Bibel öffnen, nach Antworten schauen, in Gottes Wort. Wir sollen nach seinen Willen schauen, von Gott hören. Und wir suchen auch sein Vaterherz. Und als erwachsene Kind wollen wir auch nicht zufrieden sein mit unserem jetzigen geistlichen Level sozusagen, sondern wir suchen ständig nach mehr.
Und wenn ein Kind 15 bis 18 Monate alt ist, beginnen die harmlose Fragen. Wie, wo ist Mama? Oder, was ist das? Mit circa 2 bis 3 Jahren beginnen die schwere Fragen. Über, wieso? Und dann werden sie zu Teenies. Und diese Frage kommt öfters. Ach Manno, wieso denn? Wir als Eltern, muss ich ehrlich zugeben, habe ich öfters gesagt zu meinen Kindern, antwortet meistens, weil ich es so gesagt habe. Aber ich glaube auch, so ist es manchmal mit unserem Vater im Himmel. Wenn vielleicht wir eine Antwort kriegen, der uns vielleicht nicht gefällt, oder der Antwort vielleicht nicht kommt, dann sagt Gott auch, vertraust du mich nicht, weil ich es so gesagt habe in mein Wort. Neugier. Er möchte, dass wir Kinder sind mit Neugier und hungern nach, was er zu sagen hat in jeder Aspekt unseres Lebens. Wir sollen hungern nach sein Wort. Wir sollen nie voll sein. Wir sollen immer mehr haben. Dass wir ein Verlangen haben, Zeit mit Gott zu verbringen, dass er uns füllt. Und dieser Hunger soll wachsen. 1. Petrus 2,2 sagt, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Etwas, das alle Kinder gemeinsam haben, ist ihr Wunsch zu wachsen. Sie wollen so sein wie ihre älteren Brüder, ihre Schwester oder ihre Eltern. Sollen wir auch nicht danach sehnen, so zu sein wie unser Vater im Himmel? So hat Gott es auch vorgesehen. Und wie traurig ist es aber, dass manche Leute nie erwachsen werden. Dass sie bleiben, wo sie sind. Und dieser Instinkt ein Babys, dieses Verlangen nach Milch, ist ganz natürlich. Und es signalisiert den Eltern und alle, die in der Umwelt von diesen Babys sind, dass sie Hunger haben. Wenn ein Baby Hunger hat, was tut er? Er schreit. Sollen wir auch nach Gott schreien? Dass unser Hunger auch gestillt werden kann? Sobald, dass wir Gottes Wort erkennen und anfangen, geistliche Nahrung in Jesus Christus zu finden und in sein Wort, wird unser geistlicher Appetit zunehmen und dann werden wir wachsen. Neugier. Wie stark ist eure Neugier und euer Hunger nach Gott? Wie oft schreit ihr nach Gott? Er wird euch das auch nicht verweigern. Genauso wie eine Eltern sofort kommt, rennen mit die Babyflasche, kommt auch Gott, wenn wir zu ihm schreien. Er ist auch da mit seiner Nahrung, damit wir wachsen.
Noch bei der Nummer 2, Risikofreude. Wenn wir als neugeborene Kinder Gottes unsere ersten Schritte nicht nehmen oder unsere ersten Erfahrungen nicht sammeln würden, würden wir nie lernen, was es bedeutet, mit Gott zu gehen. Mhm. Risiken einzugehen und sogar manchmal zu versagen, ist Teil unseres Wachstumsprozesses. Es ist, wie wir lernen. Manchmal bedeutet es einfach, etwas zu tun, ohne darüber nachzudenken. Nur weil Gott es uns gesagt hat. Es gibt einen Spruch auf Englisch: Glaube bedeutet, den ersten Schritt zu gehen, auch wenn du die ganze Stiege nicht siehst. Also nochmal: Glaube bedeutet, den ersten Schritt zu gehen, auch wenn du die ganze Stiege nicht siehst. Ich würde euch gern jetzt ein persönliches Beispiel geben. Und zwar, es handelt sich um unseren Umzug nach Deutschland. Also wir waren frisch verheiratet in Texas. Dann waren wir 3 Jahre auf der Musikschule in Manhattan, wo man alle Möglichkeiten hat. Nach dem Abschluss musste man entscheiden, was nun. Also Janelle hatte gespürt, dass wir irgendwie nach Deutschland sollten. Ich war nicht ganz so weit. Ich habe gedacht, ja, wir müssen ein bisschen Geld zur Seite legen. Erstmal ein bisschen, ja, uns noch stärker, also mehr kennenlernen und dann so ein Risiko eingehen. Und es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe auch eine Bestätigung vom Gott bekommen, dass wir hingehen sollten. Aber das Nächste war, man müsste dann ein Open-End-Ticket kaufen, weil in der Regel muss man hier ankommen, Vorspieltermine ausmachen, überall hinfahren und vorspielen und so. Und man weiß nicht genau, wann das alles ausgeht. Und das war auch ein Glaubensschritt für mich. Wir haben das getan und sind nach Deutschland geflogen. Hatte bei einer Sommermusikakademie eine Frau kennengelernt, die gleich mir gesagt hat, die suchen einen Pianisten oben in Neustrelitz, nord von Berlin. Du sollst deine Unterlagen hinschicken. Und das habe ich getan und gleich eine Arbeitsstelle bekommen. Mhm. Das war auch eine Bestätigung.
Das war auch im Sommer.
Im Sommer, als die Theater normalerweise zu haben. Mhm. Also das hätte auch schwierig sein können. Mhm. Dann sind wir wieder nach Texas hingeflogen, haben unsere Sachen verkauft und reduziert auf 10 Kartons.
Und eine Katze.
Und wir sind dann nach Deutschland mit 10 Kartons und unserer Katze, die übrigens bis über 20 Jahre alt wurde. Und dann sind wir angekommen in Neustrelitz. Das war nicht lange nach der Wende, sah sehr DDR-mäßig aus, sogar mitten im Markt vor so eine Säule mit russischem Soldat drauf und Kränze und sowas rumherum. Nicht so
einladend.
Ja, einladend. Ja. Also das wurde mit der Zeit dann alles abgebaut. Aber am Anfang hatten wir kein Auto, nichts, nur uns und unsere 10 Kartons. Aber wir sind angekommen, wir sind da, aber es gab keine Wohnungen. Das haben sie uns nicht erzählt. Da sind wir hin, wir haben uns angemeldet. Es gibt ja eine 2 Jahre Warteliste.
2 Jahre.
Aber Gott, du hast uns hier geschickt, was sollen wir jetzt machen? Also das Theater hat uns angeboten, dass wir im Keller des Probenhauses da wohnen könnten, bis wir eine Wohnung gefunden haben.
Im Keller.
Und das war ein dunkles Zimmer mit Sofabett und so einem halben Kühlschrank. Kleines Fenster oben mit wenig Licht. Und da müssten wir dann auskommen. Das war auch eine starke Zeit zwischen uns und Gott, weil das ist alles, was wir hatten.
Kartoffelsalat.
Ja, Salami. Und dann haben wir entdeckt, dass man tatsächlich Spaghetti in einer Kaffeemaschine kochen kann. Ja. So, dann durch ein Wunder, danke dir, nach ungefähr 6 bis 8 Wochen wurde eine Wohnung frei. Und obwohl wir keine Möbel hatten, sagten wir, wir nehmen die Wohnung, aber wir ziehen gleich ein.
Auch wenn wir auf dem Boden schlafen müssen.
Mit 10 Kartons.
Ja.
Also es war noch ein Wunder. Da war ein Balletttänzer namens Christo, also Christus. Christo hat uns geholfen. Der hat so ein Minivan gehabt und hat sogar ein kleines Bett zum Ausleihen, damit wir nicht auf dem Boden schlafen müssen. Und ist sogar mit, wir haben alle 10 Kartons in seinem Minivan und das Bett und sowas sind wir hingegangen. Und an dem Tag ist ausgerechnet der Fahrstuhl ausgefallen und wir wohnten am 6. Stock. Dann hat er mitgeholfen und sagte, ja, ich mache Sport, das ist gut fürs Ballett und sowieso. Und dann sind wir angekommen, die Wohnung, ich weiß nicht, ob ihr Wohnungen in Amerika kennt, man zieht ein, die Beleuchtung ist da, die Küche ist da, man bringt praktisch seine Kleidungsstücke rein und was auch immer man braucht dazu. Aber in dieser Wohnung wussten wir nicht, es gab keine Lampen, es gab keinen Kühlschrank. Also noch ein Wunder ist passiert. Ein Theatermitarbeiter hat so einen Kühlschrank auf der Straße gefunden, der noch funktioniert hat. Hat es uns zu uns geschleppt. Wir haben Leute, die Lampen einbringen konnten, so weil ich null Ahnung habe. Und das wurde nach und nach alles dann in Ordnung.
Genau.
Und das war auch, danke Gott, dass das alles passiert ist.
Genau.
Was soll ich noch sagen?
Auf dem nächsten Bild, da seht ihr auch sogar ein bisschen von unserer ersten Wohnung hier in Europa. Das war unsere erste Weihnachten. Wir haben sogar den Weihnachtsbaum, wurde uns geschenkt, wurde gefunden auf der Straße. Und dann haben wir dann Dinge gebastelt. Wir haben diese Salzteig gemacht und dann selbst gemalt. Und die Küche, es war alles ein Geschenk. Da kamen Leute von überall, haben uns einfach Dinge geschenkt. Und das war Johns erster Geburtstag in Deutschland. Und das war sogar ein Tisch, das wir auf der Straße gefunden haben. Es war wirklich eine unglaubliche Zeit. Ich muss ehrlich sagen, es war eine harte Zeit von Manhattan, wo wir wirklich alles hatten, der handgreiflich war, zu wirklich absolut gar nichts. Aber es war auch eine Zeit, wo wirklich Gott uns viel gelehrt hat, dass wir sollen unsere Hoffnung nicht in Dinge setzen, sondern in ihm. Und er gibt uns, was wir brauchen. Vielleicht gibt er uns nicht das teuerste Hochhaus, aber er gibt uns ein Dach über den Kopf und er gibt uns genau, was wir brauchen. Und das war auch eine sehr wichtige Zeit. Und ich muss sagen, es macht mich auch heute zu dem Mensch, der ich heute bin. Und ich bin sehr dankbar, obwohl es hart war. Es war ein Lernprozess und ich bin so dankbar, dass Gott uns durchgetragen hat. Es war auch für unsere Ehe gut. Da sind wir gewachsen im Geist, aber auch in unserer Ehe und Beziehung zueinander. Ich glaube, so ähnlich muss das mit Petrus sein. Als Petrus mit den Jüngern auf dem Boot waren, am See, und Jesus ging beten. Die waren mitten ins Meer. Vielleicht war es sehr, sehr dunkel und neblig. Plötzlich sahen sie Jesus auf sie zukommen. Und sie dachten, es war bestimmt ein Geist. Und es war nur der Petrus, der sagt, Herr, wenn du es bist, dann befehl mir, zu dir zu kommen. So machte Petrus diesen Schritt, diesen Glaubensschritt, und tretete aus seinem sicheren Raum. Es war bestimmt trocken und im Boot, nicht nass. Und er nahm diesen Glaubensschritt. So war das auch für uns, als wir hörten deutlich, also ich zuerst und dann John, dass wir nach Deutschland gehen sollten. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen diesen großen Schritt und irgendwie wirst du uns auch treffen. Aber auch, was ich euch sagen möchte, ist, auch wenn wir Dinge manchmal mit guten Absichten beginnen, kann aber trotzdem unser Glauben ins Wanken kommen. Und das heißt schon lange nicht, dass wir versagt haben. Ist Petrus ertrunken? Nein. Natürlich hat er auf die Umstände um ihn herum geschaut und dann kam er ins Wanken, weil er seine Augen von Jesus verloren hatte. Aber trotzdem, was tat er? Er streckte sich aus zu derjenige, der er wusste und an dem er glaubte, dass ihm helfen konnte. So auch, wenn wir ins Wanken kommen, wenn wir Angst haben, mitten in diesen Angst, können wir trotzdem nach Jesus Christus ausstrecken. Und er hilft uns. Als der Wohnungsbehörde uns gesagt hat, 2 Jahre Warteliste, da muss ich ehrlich sagen, ich war total am Boden zerstört. Das war für mich in dem Moment zu viel. Wir hatten so viel durchgemacht und ich habe wirklich so gezweifelt. Ich habe wirklich gedacht, Gott, du hast uns hierher gebracht. Wie kann es sein, dass wir 6-8 Wochen in diesem Kellerraum übernachten müssen? Wo bist du? Ich habe die Nase voll von Kartoffelsalat und Salami. Und ich jammerte den ganzen Weg von dieser Wohnungsbehörde bis zu unserer Kellerwohnung im Probenhaus des Theaters. Und John schaute mich an. Bist du jetzt fertig? Und dann sagte er, hey, Gott hat uns hierher gebracht. Sicherlich wird er auch einen Weg finden, uns ein Dach über den Kopf zu ermöglichen. Und das tat er immer und immer wieder, weil wir uns ständig auch mitten unserer Zweifel nach ihm ausgestreckt haben. Und dafür sind wir auch als Geschwister für uns da. Wenn ein von uns im Leib Christi anfängt, mitten im Sturm Zweifel zu haben, sollte der anderen sagen, hey, schauen wir weiter auf Jesus. Er lässt dich nicht im Stich. Nummer 3, Glaube. Als Kinder Gottes sollen wir immer glauben, was unser Vater uns sagt. Wir sollen ihn wirklich beim Wort nehmen. Alles, was hier drinnen ist, ist für uns. Seine Verheißungen gelten gestern, heute und morgen. Alles, was er versprochen hat, ist wahr. Und du kannst ihm beim Wort nehmen, weil er dein Vater ist. Im Sommer, als wir in den Staaten waren, habe ich mit meiner Mutter über Sorgen lange darüber diskutiert. Meine Mutter sagte, sie sieht sogar Sorgen als eine Sünde. Haben wirklich lange darüber diskutiert. Aber Jesus selbst sagt, wir sollen nicht Sorgen machen. Im Matthäusbrief sagt er, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, ob ihr genügend habt zum Essen, zu trinken oder zum Anziehen. Weil Sorgen können unsere Gesundheit schädigen, sie können unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, sie haben einen negativen Einfluss auf unsere Umgebung, auf unsere Beziehungen miteinander. Aber am wichtigsten, Sorgen zerstört deine Beziehung und dein Vertrauen mit deinem Vater. Und der Grund, wieso meine Mutter Sorgen als Sünde sieht, ist, sie sagt, wenn wir anfangen, Sorgen zu machen, dann zweifeln wir auf, wer er wirklich ist. Wir reden später darüber, Justin. Und wir zweifeln auf sein Wort und was er hier drinnen sagt, ob es wirklich wahr ist oder nicht. Und das ist alles, was Sorgen macht. Also, was glaubst du denn? Nehmen wir unser Vater beim Wort?
Nummer 4, Abhängigkeit nochmal. Wir haben erwähnt, dass Kleinkinder komplett auf ihre Eltern abhängig sind. Sie werden irgendwann mal erwachsen und sind stolz darauf, auszuziehen und endlich für sich selber sorgen können. Weil es irgendwie unangenehm ist, auf jemanden angewiesen zu sein. Oft denken wir auch, dass wir niemanden brauchen. Ich schaffe das allein. Wir schaffen das. und denken nicht an Gott. Ich erzähle eine ganz kleine Geschichte über Janelle, die ich am Abend vor der Hochzeit von meiner Schwiegermutter gehört habe. Und zwar, als Janelle ein kleines Mädchen war, wollte ihre Mutter mit ihr die Straße überqueren und hat Janelle gebeten, also gib mir die Hand, wir gehen zusammen rüber. Janelle aber, nein, ich halte selber meine Hand. Also schon als kleines Mädel wollte sie auch ein bisschen independent, unabhängig sein. Aber oft, wenn wir das machen, vergessen wir dabei, dass alles, also Julia hat es auch gesagt, alles, was wir haben und alles, was wir schaffen, von Gott kommt. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen in jeder Situation. Er ist doch Herr über alles. Nicht unser Wille, sondern sein Wille geschehe. Aber manchmal führt Gott uns über einen Weg, den wir nicht unbedingt gehen möchten.
Der vielleicht schmerzvoll ist.
Ja. Aber seine Weisheit ist viel größer als unsere. Manchmal am Ende bekommen wir doch einen viel größeren Segen, als was wir am Anfang vorstellen konnten. Und das heißt, manchmal müssen wir auch Vertrauen haben und einfach den ersten Schritt machen. Und Gott wird dann uns alles geben, was wir brauchen. Schau, wenn ich an den Umzug nach Deutschland denke, hatten wir am Anfang nur 10 Kartons, dann eine kleine Wohnung, dann eine größere Wohnung, dann in Bayern ein großes Haus zur Miete. Und vor 5 Jahren, als wir nach Österreich umgezogen sind, ist noch ein Wunder passiert. Wir durften als Ausländer ein Eigenheim dann erwerben, was eigentlich nicht erlaubt ist. Also danke Gott. Aber da sieht man, wenn man einen Schritt macht, wie er entgegenkommt.
Und wir hatten, ganz ehrlich, bestimmt nicht diesen Weg selbst gewählt. Also freiwillig würde ich mich nicht in ein Probenzimmer im Keller des Hauses für 6 bis 8 Wochen, das würde ich nicht mich freiwillig melden. Aber manchmal sind Gottes Pläne anders, als wir, was wir vorstellen. Und ich denke, deswegen müssen wir auch Gottes Wege immer vertrauen. Weil er sieht auch, was morgen kommt und sieht, was wir heute brauchen, um dahin zu kommen.
Übrigens Vertrauen und Glaube. Also manche von uns haben ein Navigationssystem im Auto vielleicht oder ein Handy mit Google Maps und wir vertrauen blind auf diese Sachen. Wenn sie sagen, nach links abbiegen, machen wir das, nach rechts im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, machen wir alles, was die sagen. Manchmal enden wir vielleicht auf einem Feldweg oder mittendrin von nirgendwo, aber wir machen trotzdem, was diese Geräte uns sagen. Und ich möchte damit sagen, wenn wir so viel Vertrauen in so ein System haben.
Aus China.
Ja, vielleicht. Was ist mit Gott? Sollen wir nicht mindestens so viel Vertrauen in Gott haben? Noch eine kleine Geschichte. Die Julia hat auch aus Malachi, sagt man?
Ja.
Malachi auch gelesen. Kapitel 3, Vers 2 bis 3. Das ist eine Vordeutung auf Jesus jetzt. Doch wer wird es ertragen, wenn er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er wird sein wie das Feuer im Schmelzofen oder wie die Laugen, die man zum Waschen benutzt. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Nochmal, er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Das bedeutet ein bisschen auf unsere Heiligung hin. Also ein Frauenkreis wollte diese Versen unter die Lupe nehmen und die haben nicht alles ganz verstanden, wie das also der Prozess ist. Und sie sind hin zu einem Silberschmied gegangen. Mit Neugier haben sie gefragt, ohne Hintergrund, wie ist eigentlich der Prozess? Was muss man alles machen? Und der hat gemeint, ich muss da sitzen. Und ich muss das Rohmetall erhitzen, bis die Verunreinigungen auf die Oberfläche kommen und dann werden sie abgeschöpft. Und die haben gemeint, ja, muss man die ganze Zeit sitzen oder Ja, ich muss da sitzen, sonst, wenn das überhitzt wird, dann ist alles kaputt gegangen. Also der muss da sitzen und
ständig im Auge behalten.
Das soll Schmerzen und reinigen. Und dann haben sie gefragt, wann wird der Prozess zu Ende sein?
Wie weiß er, dass es fertig ist?
Ja. Also ich weiß, wenn es fertig ist, wenn ich mein Spiegelbild auf dem reinen, sauberen Oberfläche sehe.
Und genau darum geht es, die Ebenbild unseres Vaters. Jedes Kind möchte so sein wie seine Eltern. Ausgenommen, wenn die Hormone einsetzen. Aber Gott möchte das auch bei uns. Er möchte, dass wir als Kinder genauso sein wollen wie er. Und dass wir auch uns danach sehnen, so zu sein wie er. Und was toll ist, genau wie der Silberschmied, er sitzt da, beobachtet diesen Prozess, greift ein, er hilft uns durch diesen Heiligungsprozess, weil wir seine Kinder sind. Er möchte so sehr, dass wir Nummer eins neugierig sind, dass wir uns hungern nach Gott, dass wir nie zufrieden sein werden mit unserem geistlichen Level, dass dieser geistliche Level ständig wächst, dass wir immer wieder schreien nach Hunger, nach unserem Vater. Und Nummer zwei, er möchte, dass wir Risikofreude haben, dass wir es manchmal wagen, einen Schritt in der Ungewissheit auf ihn zu gehen, damit er uns fangen kann. Auch wenn wir einen Fehler machen. Weil selbst wenn wir Fehler machen, lernen wir unseren Vater noch mehr kennen. Und wir geben ihm eine Chance, in unser Leben zu wirken. Nummer drei, Glaube. Er möchte, dass wir eine Glaube haben und dass wir unser Vater vertrauen und ihm beim Wort nehmen. Aber auch möchte er, dass wir ihm gehorchen wollen. Nur weil er es so sagt. Jesus sagt in Johannesbrief 14, Vers 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, sogar noch größere. Es ist so an der Zeit, dass wir unser Vater im Himmel beim Wort nehmen. Und viertens, unser Vater möchte, dass wir eine Abhängigkeit nur alleine auf ihm haben. Dass wir uns nicht auf unser Verstand verlassen, dass wir uns nicht auf unsere Beziehungen verlassen, auf unsere Geldbörse, auf unser Tun, was ich tun kann. Ein Mensch kann vieles, aber wir können so viel mehr, wenn wir Gottes Hand nehmen und mit ihm durch Leben gehen. Gott hat wirklich kein Interesse, dir eine Glaube zu schenken, die nur für einen Moment gilt. Wo wir sagen, wow, Gott sei Dank, ich habe es durch diese Situation geschafft. Ja, vielleicht diese Situation. Aber was ist mit morgen, wenn der nächste kommt? Da werden immer die Berge höher. Oder vielleicht kommt ein großer Orkan. Oder ein Tal. Oder sogar das Rote Meer. Gott sehnt sich, dass wir einen Glaube haben, der nicht situationenabhängig ist, sondern er möchte, dass wir einen Glaube haben, der ein Lebensstil ist. Ein Leben mit Neugier, Risikofreude, Glaube und Abhängigkeit an unser Vater im Himmel. Und er sucht nach Menschen, die danach sehnen, wirklich zu sagen, ich bin sein Kind. Und egal was kommt, diese Kinder sagen in jegliche Situation, auch durch Stürme, mein Gott ist treu, weil er es so gesagt hat. Hebräer 4,3 sagt, denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Und wir kommen zu dieser Ruhe Gottes durch ein kindlicher Glaube. durch den, dass wir lernen immer mehr, was ein Kind Gottes bedeutet. Dass ein Kind Gottes bedeutet, dass wir neugierig sind, dass wir risikofreudig sind, dass wir glauben und wir sind an ihm voll und ganz abhängig. Es kommt, wenn wir endlich aufhören, Fragen zu stellen über wieso und weshalb und bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, Gott, ich glaube an dir. Auch wenn ich dich nicht sehen kann, auch wenn ich dich nicht hier spüren kann, auch wenn ich Mist baue oder in eine schlimme Situation bin. Dass wir rufen, hey, du bist treu, weil du allein mein Vater bist. Und dass wir bewusst diese Entscheidung treffen, Gott zu glauben in jeder Situation unseres Lebens. Es kommt, wenn diese Warum-Fragen endlich aufhören und wenn wir danach sehnen nach Gottes Wort. Es kommt, wenn wir stehen auf seine Verheißungen und wenn wir anerkennen, wer wir sind und rufen, mein Gott ist treu, er ist gut. Es sagt auch im Hebräerbrief, wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen. Wir brauchen nichts zu tun, um diese Liebe zu verdienen. Da hat Jesus alles für uns getan. Er hat uns einen neuen Pass gegeben, eine neue Identität als Kinder Gottes. Und Gott bietet uns die Gelegenheit, in seinem äußersten Ort der Ruhe einzutreten. Und er lädt uns ein, zu Christus zu kommen. Und um in seine Ruhe einzutreten, müssen wir nur annehmen, dass Gott diese Beziehung für uns beabsichtigt hat. Dass Gott diese Beziehung mit uns haben will. Dass Gott uns liebt. Jetzt ist die beste Zeit, um Frieden mit Gott zu finden. Morgen könnte es zu spät sein. Vielleicht haben manche von euch sogar gebetet und immer wieder gebetet und es verändert sich einfach nichts. Ihr spürt nichts, ihr seht nichts. Aber ich möchte dich sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Auch wenn du ihn nicht siehst, dass du ihn nicht spürst, er ist da, weil er es versprochen hat in sein Wort. Gott hat dich nicht vergessen. Er ist da und er sagt, ich bin noch dran. Ich arbeite noch dran, auch wenn du es nicht siehst. Vertraust du mich noch ein bisschen weiter? Bin ich der Herr dieser Situation? Bin ich dein Herr, deine Geldbörse? Bin ich dein Herr, deine Beziehungen? Vertraust du mich? Verheißungen aus der Bibel und alles, was Gott sagt, das verschwindet nie. Sie gelten noch heute für dich. Und Gott hat einen Grund für alles, was er tut. Auch wenn wir es nicht verstehen. Er weiß, was er tut. Er ist Gott. Er möchte vor allem eins, dass wir unser Zweifel abgeben. Dass wir unser Zweifel loslassen. Und er möchte heute in dir hineingreifen und diese Zweifel aus dir herausnehmen und dich davon befreien. Es ist so wie Unkraut in dein Leben geworden. Und es zerstört alles. Es zerstört deine Beziehung mit Gott. Es zerstört deine Beziehung mit anderen Menschen. Und vor allem, es zerstört, was Gott für dich vorgesehen hat. Gott sagt, ich möchte dieses Werk, was ich in dir angefangen habe, vollenden. Aber ich kann es nicht wegen dein Zweifel und dein Unglauben. Vielleicht hast du sogar Zweifel an Gott, dass er nicht ist, wer er sagt, dass er ist. Aber er schaut auf dich zu trotzdem. Und er sehnt sich, dass wir als seine Kinder aufstehen würden, mitten in unser Zweifel. Und zu ihm rufen und sagen, Herr, ich vertraue dir. Herr, hilf mir, dir zu vertrauen. Vater, ich weiß, du bist gut. Tu Du wirst mich durch diese Situation durchtragen. Du wirst meine Familie retten. Du wirst meine Familie durchtragen, weil du bist treu und du bist mein liebevoller Vater und ich bin dein kostbares Kind. Ich weiß, dass du mich aus jeglicher Situation herausholen wirst und du wirst mich durchbringen und siegessicher mit einem Loblied auf meine Lippen für dich. Vielleicht manche von euch kennen diese Beziehung nicht so, Kind Gottes, was das bedeutet. Und ich möchte euch sagen, wir sind am Ende unser Gottesdienst für euch da. Auch wenn du sagst, hey, ich bin mitten in einer Situation und ich spüre Gott nicht. Gerne sind wir für euch da, wir würden gerne mehr für euch beten, weil dafür sind wir als eure Geschwister da, um mit euch im Glauben zu stehen, damit wir gemeinsam stark sind, damit wir gemeinsam einander durchtragen. Vielleicht kennst du diesen Gott nicht und du fragst, wie komme ich in diese Beziehung überhaupt mit Gott? Komme gerne auf uns zu. Wenn du dich nicht zutraust, vielleicht das zu machen. Gott sagt auch, wer sucht, wird er finden. Schreie nach ihm. Er wird dir antworten. Er hat es versprochen. Amen.